Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Motorklassik trifft. Ihr hört den zweiten Teil unseres Gesprächs mit George Gallien, der bei Opel über 40 Jahre leitender Designer war, den Manta in 6 Wochen gestaltet hat und eine klare Meinung zu Chris Bangle. Gallien muss es wissen, denn er war sein Chef. Viel Spaß mit Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte. Mein Name ist Andreas Ohf, mit dabei mein Kollege Dirk Johe.
Herzlich willkommen auch von mir zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Ja, Mr. Gallien, das war ja gar nicht sicher, dass Sie auch als Autodesigner arbeiten konnten.
Es war, die Chancen waren wie von Blitz getroffen zu werden. Aber wenn man auf dem Golfplatz in Regen geht, man hat eine bessere Chance. Es waren nur 3 Autofirmen in Amerika. Und die haben den Wahl von allen Leuten. Und es war inzwischen eine große Schule in Kalifornien. Top-Leute dahin, professionell, mit Modellbau, mit Zeichnen und alles. Es war in New York. Eine wunderschöne Designschule, Pratt Institute in New York. Das waren mehrere gute Schulen. Unsere Designschule Bauhaus war nicht auf die A-Liste von Autodesign-Schulen. Niemand von Georgia Tech war je bei General Motors. Ich musste einen Job haben, ich habe mich beworben. Ich habe mir ein kleines Portfolio gemacht, nur Dias in einem Kasten. Ich habe mich beworben, nicht nur bei, ich habe mich bei anderen Firmen. Ich bin nach New York zu einer Firma in New Jersey gegangen, die haben Packaging-Produkte oder sowas. Ich musste einen Job haben. Und dann kam ein Brief von, ich war 1 Monat zu Hause. Kam ein Brief von General Motors. Die haben entschieden, was Neues zu probieren. Chuck Jordan, mein später Chef hier, war der Chefdesigner bei GM. Und war auch von MIT, von der Engineering-Schule, nicht von Kalifornien. Ein selbstgelernter Designer. Er sagte, wir sind inbred. Alle unsere Leute kommen von der gleichen Schule. Die haben gleiche Ideen. Und wir müssen uns ein bisschen breiter machen, neue Leute, neue Ideen. Wir machen einen Kurs. Wir nehmen 4 Leute von 4 verschiedenen Schulen. Die sollen zu uns kommen in ein 9-Monat-Programm. In ein Studio sitzen nur die 4 Leute mit Papier und Bleistifte und ein Chef, um zu überwachen. Alle 3 Monate müssen die zeigen, was die gemacht haben. Wenn es gut ist, können die weitergehen. Wenn nicht, müssen die raus. Ich war ausgesucht, ein von die 4, einer aus verschiedenen Schulen. Und wir sind alle nach Detroit gegangen, haben uns getroffen da zum ersten Mal. Und da saßen wir da in diesem großen Raum und wussten nicht, was wir tun. Aber haben angefangen zu zeichnen und haben voneinander gelernt. In den Raum waren Bilder von GM-Designer aufgehängt. Und wir haben die angeschaut und gelernt, wie man Autos links in Perspektive, was für schöne Ansichten von Autos. Und aber wir dürfen nicht in den Studios gehen. Es war total off limits. GM war wie ein CIA. Es war alles geheim. Man durfte nur in einem Raum arbeiten und mit einem Geheimcode und nirgendwo anders. Okay, ich bin durch 3 Stufen, jede jede Viertelstunde, jede drei Monaten hat man okay bekommen, weiter hat man $25 mehr Gehalt bekommen, es war nicht viel Geld. Und am Ende von den vier, eine hat aufgegeben, er sagte, das ist nicht mein Bier. Er war mehr Hippie-Typ und er wollte ein Musiker und er wollte was anderes tun, ein Maler. Und er wollte einfach. So, wir drei sind geblieben und am Ende haben wir, damals könnte man nicht wählen, wo man geht. Man würde zwar in die Vatikan, man war da, du gehst nach hier und du gehst. Ich war ausgesucht nach Buick, im Buick Studio zu gehen. Das war am Anfang meiner Karriere als Designer bei GM. Ich war eingesetzt in
Sie waren Buick. Ja dann jetzt bei GM Designer und später auch stellvertretender Designdirektor und haben sicherlich auch das ein oder andere junge Talent eingestellt, gefördert, erlebt. Hätten Sie damals den jungen George Galyon bei GM als Designer eingestellt?
Natürlich.
Das wollte ich hören.
Ja, ja. Was war denn das erste Auto, an dessen Design Sie mitgearbeitet haben?
Bei GM. Mhm. Im Buick Studio, diese riesige Schiffe, diese Buick. Das war 1963 Buick Wildcats. Das war der Top-Sportmodell. Ich glaube, ich habe einen Grill gemacht mit einer Katzenform in die Mitte. Ich habe den Katzen nicht entworfen, ein Grafiker, aber ich habe das Grill gemacht. Und das war das erste Projekt. Und dann habe ich bei Buick, vor ein paar Jahren da, habe ich den Buick Riviera, zweite Generation Buick Riviera, gemacht. Die erste Riviera hat wie Laternen außen und innen vier Scheinwerfer, runde Scheinwerfer. Wir haben diese Laternen entworfen zum Aufmachen wie beim GT, dass die Lampen, und ich habe dran gearbeitet, ein bisschen kleine Lampen und dann der Nachfolger Buick Riviera. Und dann der große Buicks, die waren hier unbekannt, die waren nie nach Europa exportiert. Es war ein Buick, es war eine Schräglinie von vorne hoch nach unten mit einem Schwung. Und das war ein von meinen Entwürfen. Das war ein paar Jahre lang bei Buick ein Hauptthema. Und dann von da aus kam ich zum ersten Mal zu Opel, direkt aus Buick Studio, als Designer. Und
war das Zufall? Hat da jemand gesagt, Sie gehen jetzt dahin? Oder haben Sie sich das ausgesucht?
Man dürfte da nicht aussuchen. Aber man dürfte reden mit Leuten, oh, das hätte ich gerne. Oh, es wäre schön, da zu gehen. Man könnte ein bisschen Reklame machen. Und es hat geholfen. Mein Chef, damals Dave Holes, der später hier bei Opel war, er war in Deutschland in seiner Militärzeit, er liebte das. Und er war Fanatiker über alte Autos und alles. Und ich glaube, er hat mich ein bisschen mich geholfen in die Auswahl. Und ich mit zwei anderen Leuten nach.
Warum wollten Sie zu Opel?
Ich wäre bereit nach Australien oder nach England. Aber Opel war meine erste Wahl, Europa. Ich war immer fasziniert. Ich liebte immer Geschichte und Reisen und Architektur. Und es war einfach viel interessanter interessante Sachen hier und ich war so sehr froh, hier kommen zu dürfen.
Spielte da eine Rolle, dass Sie ehemalige Bauhauslehrer kennengelernt haben?
Ja, natürlich. Ich habe ja natürlich viel von Bauhaus und von die ganze Industrie Design in Europa und Brown Design und alles, was hier in Sachen Design war, interessiert, auch in Autodesign, was bei Citroën in Frankreich und in Italien, bei Pininfarina. Es war einfach, Europa damals war für einen jungen Designer nicht nur Auto, sondern einfach Design kulturell interessant. 1963, es war eine sehr, Skandinavien, Kopenhagen, Dänisch Design, Möbel aus Dänemark und alles. Es war einfach eine ganz andere Welt.
Das war ja im Prinzip das, was jetzt wieder in Mode ist als Mid-Century Design.
Ja, ja.
Diese 60er Jahre, klare Linien, schlanke Formen.
Und in, bei GM in Detroit, unsere Designabteilung war Mid-Century Design. Es war alles absolut top Knoll international, Möbel in jedes Studio.
War bei Wie war das denn Studio hier? Bei Opel gab es ja auch schon ein Design Center. War das vergleichbar mit dem, was Sie aus Detroit von GM kannten?
Ja, ja. Das war die Idee bei Opel war, was in Detroit in Rüsselsheim zu machen, nur entsprechend kleiner für Opel. Das Gebäude war nur neu entworfen, auf gleiche Prinzipien von Studioräume und lange Flur, geschlossene Studios, schöne, wir haben Fontäne vorne, schöne Wasserflächen und alles. Top-Architekt hat das entworfen. Unser Möbel war auch Knoll International. In den Büros, in den Studios war auch Knoll. Diese Bataille-Stühle, die sind immer noch da. Die sind für ewig gebaut, diese verchromte Stühle. Und das war genau das gleiche System, nur kleiner. Und die Systeme waren gleich, Arbeitsmethoden, das war wie ein Branchenkrankenhaus, wie in den Hauptkrankenhaus.
Jetzt haben Sie sich ja auch, glaube ich, ein bisschen mit dem Mercedes-Design auseinandergesetzt, denn ich glaube, zur gleichen Zeit, wo Sie am Manta gearbeitet haben, wir sind jetzt schon wieder Ende der 60er Jahre, da haben Sie irgendwie erfahren, dass Mercedes den C111 präsentieren wird in Frankfurt auf der IAA. Und da haben Sie gesagt, wenn ich das richtig weiß, Mensch, da müssen wir was machen. Wir müssen auch eine Studie präsentieren. Und dann entstand das, was hier...
Das habe ich nicht gesagt, das hat mein Chef gesagt.
Okay.
Chuck Jordan hat und wahrscheinlich Bob Lutz, weil die waren gute Freunde und beide richtig die liebten Autos und die haben festgestellt von die Pläne von Mercedes mit dem Bronco-Motor und alles. Und der C111 würde auf die IAA kommen mit dem Bronco-Motor als Sportwagen. Und wir gingen zum IAA in die gleiche Halle, Halle 8, gegenüber Mercedes. Und wir saßen zusammen, aber oder mehr Lutz und mein Chef und wir haben den Opel Diplomat V8 Motor, Didion Hinterachse, technisch alles sehr moderne Komponenten. Wir können, und wir haben eine Designabteilung, die in der Lage ist, ein Auto, ein schönes Auto, Chuck Jordans, mein Jungs, wir schaffen das, das schönste Auto der Welt zu machen mit diesen Komponenten. Und wir stellen das auf die IAA gegenüber Mercedes, was immer die bringen. Und wir haben dann angefangen mit diesem Modell hier, dieser Diplomat CD. Und dann, es war ziemlich einfach, man nimmt ein Diplomat, macht den Radstand kurz auf zwei Leute, setzt den Motor zurück, total Freiheit, die Komponenten, der Didion, den Vorderachsenmotor, macht ein absolut aerodynamisch fließende Gran Turismo, zwei Sitzer, Coupé über diese Chassis und dann entwickelt eine schöne Form. Und dann unser Job war, diese schöne Form zu entwickeln. Und dann haben wir das entworfen. Und es waren ein paar Punkte. Wir wollten ein nicht konventionelle Touren haben, entweder Touren, die hochgingen, oder das Hauptidee war, was rauskam, war, das ganze Kanzel ging hoch und runter in ein Stück, weil das war absolut wild. Und wir wollten ein wildes Auto machen. So, wir haben das Modell entwickelt, abgegossen. Es waren ein paar Parameter. Um diese Glaskanzel zu machen, mussten wir ein einteiliges Glasscheibe haben. Wir mussten herausfinden, wer in der Lage war, damals so eine große Glasscheibe, Plexiglasscheibe zu machen. Festgestellt, es war eine Schweizer Hubschrauberfirma. Ich habe den Namen vergessen. Die haben uns ihr Limits gegeben, wie groß. Wir haben die an ein Modell dann ausgelegt und dann um diese Limits dann unsere Scheiben entwickelt. Und das war die Grundbasis für das Auto. Die Heckscheibe, kein Hintersitz, aber nur Glas hinten. Abgerundet, aerodynamisch, Ideen wie weniger, Bauhaus-Idee, weniger ist mehr, nicht aufgeklebte Lampen auf die Außenhaut, die Lampen hinter den Glas, hinter Glas, und so ging das zum fertiges Modell. Vorne.
Wie war die Reaktion damals auf der Messe?
Es war absolut spitze.
Absolut
spitze war. Mercedes war fantastisch. Aber die haben das Motor, das Wankel, ein gut aussehendes Auto. Kann man nichts anderes sagen. Aber unser Auto hat einen Hauch von, es war ein Hauch exotischer, würde ich sagen, heute. Und es sieht immer noch relativ modern aus. Wir waren auf dem Oldtimer-Treffen vor ein paar Jahren mit dem CD-Modell, was die hier rekonstruiert hat. Und die Leute, die Normalleute kamen rein und haben das angeschaut. Und der Mann sagt, guck mal, das Auto ist 50 Jahre alt. Und die Mama sagte, das kann nicht sein, sieht aus wie was Neues aus Italien. So war es. Es war einfach ein starker Design Statement, wie man sagt.
Sie haben dieses Bauhausprinzip nochmal erwähnt, weniger ist mehr. Gilt das auch für den Rekord D, den wir hier auch hinter uns stehen haben, als ja auch für mich eigentlich so ein Weg weg vom amerikanischen Design, den Elementen, hin zum stark europäischen Design?
Absolut, das war Chuck Jordan, Designchef bei Opel, predestiniert als Designchef General Motors hier, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, wollte seine Marke zeigen, er wollte ein mehr europäisches Auto machen als die Italiener.
Wie groß war der Einfluss italienischen Designs?
Absolut, das war unser einziger Konkurrent. Wir haben immer nach Italien geguckt, was haben die gemacht. Und die anderen waren uninteressant von Design her.
Gibt es da ein Lieblingsauto von Ihnen aus dieser Zeit oder gibt es ein Auto, das Design dieser Zeit sehr stark beeinflusst hat?
Oh, es waren mehrere. Das war die, damals war, oh Gott, lass mich gucken.
Ja, wir haben, das müssen wir ja sagen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, eine kleine Skizze, wo so Einflüsse festgehalten sind.
Ja,
da guckt George Galgin gerade drauf.
Ah, das war in Italien, die Mura kam später, die Mangusta später. Es war eine Reihe von italienischen Coupés von Pininfarina,
ja,
GT4, die Ferraris und Ital Design war noch nicht da. Bertone, Pininfarina, Ghia, die haben schöne, saubere Autos gebaut und wir haben immer geschaut, was haben die gemacht. Und es war ein schöner, Frua damals hat auch schöne Coupés gemacht. Er hat seine typische Linie, flache Windschutzscheibe, flache Glasscheibe nach außen gezogen. Das war eine Stilentwicklung weg von Kotflügel, Pontoonformen zum einfachen Form, alles zusammenhalten, integrierte Form, Felgen nach außen, kleine Radausschnitte, wenig Dekoration, das war die Linie damals, viel Glas.
Wenig Dekoration, ist das etwas, dass Sie denken, dass es aktuellen Autos gut täte, die Dekoration zu reduzieren?
Die Autos heute haben ein bisschen Chrome wieder bekommen.
Alles kommt wieder.
Ja, alles kommt wieder.
Stimmt, ja.
Nochmal zurück auf italienische Designer. Ja. Was ist Ihre Antwort darauf, warum war das italienische Design so einflussreich? Und warum hat es sich so entwickeln können? Was können die Italiener eigentlich heute noch besser als alle anderen?
Das war Italien, das war Kultur, das war Turin, das war Pininfarina, das war Fiat und Norditalien, das war einfach da. Kultur, Punkt, Designer, Architekten, die waren da, die haben zusammen getroffen, diskutiert. Das war ein Zentrum und Bertone hat eine große Designabteilung gebaut mit Giugiaro und ich will nicht die Leute verwechseln, Gandini, und die waren alle richtig top begeisterte Leute, die haben Architektur studiert, die meisten, aber die liebten Autos und die haben gearbeitet auch mit die Methoden von Arch, die haben die Autos nicht nur modelliert, die haben die gezeichnet und gebaut. Und die Autos waren sehr strukturiert, weil die haben nicht so frei geformt wie später. Und das war auch ein Einfluss. Und mein Chef Chuck Jordan hat das alles beobachtet. Und als der Rekord kam, sagte, wir machen das noch intensiver. Es wird kein Linien, kein Coke-Bottle. Es wird nur Flächen und Glas und große Fenster und dünne Säulen und eine saubere Front, saubere Heck. Und so kam das Auto raus. Und er war der Dirigent. Und wir haben ihn, zu meiner Zeit, ich kam mitten in diese Entwicklung zum Opus, hat schon vor meiner Zeit angefangen. Und wir haben das zu Ende gebracht. Und mit den Rekord Commodore Coupé, mit den großen Glasscheiben und die keine B-Säulen und es war im Innenraum viel Platz vorne wie in ein Flugzeug, kein großer, die Instrumententafel war weit entfernt, natürlich gab es keine große Platzbedarf wie heutzutage für Klimaanlagen, alles vorne, aber es war ein anderes Gefühl, das war wie in ein Cessna oder so, zu setzen, nur ein Instrumententafel vorne mit Instrumente und nichts anderes.
Das ganz klassische Fahrgefühl, das wir heute an alten Autos auch schätzen. Vielleicht auch nochmal zurück zu dem CD. Es gab ja dann den Bitter-CD, also das Auto ging ja praktisch in Serie und ja, wir hatten den Bitter-CD eigentlich gemacht. War das Opel oder war das Erich Bitter?
Erich Bitter hat den Bitter-CD gebaut. Opel Design hat das Bitter-CD entworfen. Wir haben das entworfen in den Studio von unserem Designer. Wir haben drei. Erich Bitter war ein guter Freund. Und er hat uns gebeten, das zu entwerfen. Er hat mehr oder weniger die Parameter, es war ganz klar, er wollte bauen, was wir als Opel, hat kein Interesse in ein Opel-CD zu machen, aber er war begeistert von der Idee, und dass er in der Lage war, so ein Auto zu bauen. Er hat Kontakte überall. Und er kam zu uns und wir haben ihm geholfen. Wir haben Modelle, wir haben drei oder vier Designer in ein Studio Auftrag gegeben, mach ein schönes, nimm den CD, Basis, sauber, Idee, Gran Turismo Coupé, vier Sitze, diese Idee, sauber, fließende Autos, irgendwas, was du gern über den Alpen fahren würde, in Urlaub, dein Traumauto macht das. Und die fingen an, im Studio mit anderer Arbeit an diese kleinen Modelle zu basteln mit unserem Modelleur, ein bisschen Plastilin, 1:5 Modelle. Und aus dieser kurzen Zeit hat sich eine Richtung kristallisiert. Und aus diesen Ideen haben wir ein Modell gemacht. Dieses Modell haben wir Erich Bitter gegeben, Plastilin. Er hat das nach Stuttgart gebracht, zu der Firma Bauer. Bauer hat das Auto 1:1 in Schaumstoff, ich glaube zum ersten Mal, gemacht. Ein Schaummodell, handgemessen von diesem kleinen Plastilinmodell, grob natürlich. Als es fertig war, haben wir einen Designer und einen Modelleur nach Stuttgart geschickt. Die haben da ein paar Wochen gearbeitet, nur die Feinheiten zu verbessern. Das heißt, Dinge wie Radlippen. Radlippen kann man nicht einfach in Schaum machen. Man muss Plastilin draufschmieren, ein bisschen Folie, die Lichtverhältnisse zu studieren. Die waren da 2-3 Wochen, haben das gemacht. Das Auto war sehr sauber, war es keine Zeit um komplizierte Ecken. Also die Ecken waren alles sehr simpel. Und so ging es. Vorne ganz lange, flache Haube, die Faltscheinwerfer und alles war einfach, das gehörte auch dazu. Und Erich Bitter mit Bauer haben dann das zum Produktion gebracht und es ging. Die haben die Innenausstattung und alles da gemacht und ein paar hundert Stück von den CD gebaut. Opel hat geliefert, ich weiß nicht, ob die Unterboden gebracht und abgekürzt oder genau, habe ich vergessen, wie das gemacht war. Aber die haben die in Stuttgart bei Bauer. Bauer hat jahrelang BMW Cabrios und solche Dinge gebaut. Und ich und mein Chef Dave Holz, und wir sind ein paar Mal dahin gegangen und haben das begutachtet bei Bauer mit Bitter zusammen. Es war eine hervorragende Arbeit. Wir haben kein Finanzgegner oder sowas. Bauer natürlich hat nur seine Erfahrung in Metallbau. Er wusste, was geht und was nicht geht. Aber es war auch Neuland, diese ganz flache Flächen. Aber er war bereit, und sein Ingenieur, das zu tun. Und so kam es raus, ohne Kompromiss. Das war das einfachste Designprojekt, was es je gab.
Motorklassik, die faszinierende Welt der Oldtimer und Youngtimer.
Jetzt online mit Kaufberatungen, Fahrberichten, Veranstaltungstipps und aktuellen Fahrzeugangeboten.
Klick einfach rein: www.motor-klassik.de.
Bei welchen Opel-Modellen ist denn die Handschrift von George Gallien noch am deutlichsten zu sehen? Also wenn wir jetzt mal ein Stückchen weitergehen in die 70er, 80er Jahre, Sie haben dann ja auch weitere Aufgaben hier übernommen. Was würden Sie sagen, das ist so eine Baureihe, da habe ich wirklich noch meine Handschrift zeigen können?
Ach, es ist schwer zu sagen, weil die Studios waren für die Designs verantwortlich. Ich war nicht da, um zu sagen, mach das und das will ich haben. Ich habe nur ich war verantwortlich und ich habe das geliefert und mit Zufriedenheit mehr oder weniger. Und es ist sehr schwer. Die waren alle, jedes Projekt war der Lieblingsprojekt zu dem bestimmten Zeitpunkt. Ich meine, der Corsa A war auch viel Liebe dabei, weil das Opel hat nie vorher einen Kleinwagen gebaut. Und es war kein Vorbild außer Konkurrenz. Die schönen kleinen Fiats und solche Dinge. Und wir wollten was modern und sportlich und jugendlich und nicht wie jeder andere. Ich glaube, ich habe die Idee, wie aus dem Rennsport diese Kotflügelverbreitung, die Lippen.
Die kantigen Radläufe.
Ja, ich glaube, das war, ja. Ich habe auch viel dabei Einfluss gehabt, statt runde Radlippen zu machen. Weil jeder Auto damals hat Radlippen gehabt. Und wir haben die mehr wie Sportwagen, mehr wie die Ascona oder Ascona 400 oder Manta, diese sportliche Linien gemacht, aber nur aus einem Hauch von Sportlichkeit.
Was steckte dahinter? Also war vielleicht die Idee, ich unterstelle jetzt einfach mal, wenn man schon ein kleines Auto macht, dass das vielleicht eher ein bisschen, kantiger, sportlicher und ja, wenn man so will, auch maskuliner zu machen, um ihm eben dieses Kleine zu nehmen, dieses Puppenhafte zu nehmen, um ein ernsthaftes Auto daraus zu machen?
Ja, eckiger, das war die Zeit, nach dem Rekord, eckiger war mehr maskulin, kantiger Autos war mehr, die meisten kleinen Autos waren abgerundeter von Fiat und Escort und alle und Ford Fiestas. Und wir wollten ein Auto mit Charakter haben und Sportlichkeit. Der Zweitürige mit, wir wollten viel Glas haben und dieser sportliche Charakter, ein Front haben, kein typischer Grill. Wir haben das einteilige Grill mit Stoßstange zusammen aus einem Teil machen. Wenn ich zurückdenke, ein bisschen militärisch aus. Es war ein bisschen grob, aber es war interessant, die erste Generation. Und dabei haben wir Geld, wir waren Heroes, wir haben Geld gespart, wir mussten
Weil sie
Grill.
Einen Teil
ja, kein
Grillstoßfänger. Sie konnten dadurch später auch das Facelift relativ einfach machen, ja. Den Grill deutlich verkleinern.
Ja, wir haben das Teil weggeworfen, ein Grill und eine Stoßstange für mein Facelift. Und so weit im Voraus haben wir nie gedacht. So klug waren wir nie.
Ja.
Wir haben genug Zeit gehabt und sowas.
Wenn wir vielleicht noch ein bisschen weitergehen und beim Corsa bleiben. Mhm. Der Corsa B, der zweite Corsa, der wurde ja dann sehr rundlich im Gegensatz zum Corsa A.
Ja, ja.
Und hat ja auch ein bisschen, fand ich, das Bio-Design, also dieses sehr organische Design der 90er Jahre vorweggenommen, war jedenfalls sehr früh dran. Mhm. Was steckte da dahinter?
Der Corsa B war mehr aerodynamisch. Der Corsa A war sehr aerodynamisch in seiner Zeit. Aber ich war Weltmeister damals. Aber der Corsa B.
Zu einem anderen Weltmeister kommen wir gleich noch.
Ja, okay. es war aerodynamisch und abgerundet und ein bisschen muskulöser in seiner Form. Praktisch, wir wollten die Räder mit einem Plastikteil um die Kotflügelkanten schützen und das war auch viel Kämpfen mit den Finanzleuten, warum schmeißt man das Geld raus auf diese Plastikteile? Designer müssen viel kämpfen, manchmal schmutzig auch und aber es war ein anderer und es war eine andere Zeit. Es war ein bisschen mehr weibliche Form. Und dann kamen die mit die Werbekampagne, mit den Supermodels und alles. Und die wollten mehr, glaube ich, auf zweite Auto, weibliche Kundschaft. Aber es war nicht als weibliche Auto entworfen. Es war mehr normal Auto entworfen.
Also wenn man jetzt diese Autos nimmt, Manta, Kadett haben wir ein bisschen angerissen, es kam ja dann Corsa, Rekord. Gab es ein Auto, das Entscheidende in Ihrer Karriere war, das Wichtigste, Einflussreichste in Ihrer Karriere war?
Das entscheidendste Modell oder was? Oder?
Ja.
Es ist schwer. Es war ein nach den anderen, nach dem Plan und jeder war wichtig. Der Corsa war wichtig für uns, weil wir haben viel früher als der Corsa angefangen zu versuchen, einen Weg zu finden, um einen Kleinwagen zu bauen. Wir haben kleine Modelle gebastelt, wir haben mal ein Mini gekauft, das Karosserie weggeschnitten und eine kleine Schaumstoffkarosserie gebastelt, Eurocar. Wir haben Filme gemacht, um das Ding zu verkaufen. Wir sind mal nach Bukarest mit ein Presentation zu versuchen, einen Weg zu finden, weil Opel war voll ausgebucht mit Kapazität. Opel wollte kein kleines Auto bauen, weil wir haben keine Kapazität. Wir mussten neue Werk bauen. Und wir meisten Design. Wir haben die immer gepusht und wir sind nach Bukarest mit einer großen Ausstellung mit einem Inventor in einer Sporthalle und haben die Bonzen da präsentiert, diese Auto, und haben tolle Woche gehabt mit viel Schnaps und was man tut in Bukarest. Und das ging auch nicht. Und dann auf einmal kam das mit Zaragoza, mit Spanien, und die haben Angebote bekommen, dieses Werk, Neuwerk in Zaragoza, im Nordspanien, mit gute qualifizierte Arbeiter, und die haben ein wunderschönes Werk, nagelneu, neueste Stand gebaut, absolut modern, und dann war der große Geschichte gelaufen, und ich glaube, die haben immer noch nie eine Zeit gehabt, die nicht voll Kurses produziert haben in Zaragoza.
Also ein sehr wichtiges Modell für die Firma. Gibt es denn ein Modell, das Sie nicht machen konnten und oder gerne gemacht hätten?
Oh, es gab eine Menge. Das war
Erzählen Sie uns von einem.
In diesem Raum sind viele Manta. Wir wollten immer einen Manta-Nachfolger. Manta, wir haben ein Wankel, Manta GT Wankel gebaut. Es war gezeigt aus Genève. Es war eine, da steht er, ein Manta mit Wankelmotor, und es war nicht nur ein Traum, es war ein Traum von uns, aber die Firma hat Interesse gehabt, weil General Motors hat viel Geld investiert in Wankeltechnik. Und wir haben dieses Auto entwickelt, um ein moderner Wankelmotor. Und es ist leider, es war ein sehr kompliziert, nicht nur uns. Die haben in USA auch ein Pendant gemacht. Die haben sogar ein Modell wie mit der Unterbodengruppe von unser, was entwickelt wurde in Italien, glaube ich, war Pininfarina ein fahrendes Auto gebaut mit einem Wankelmotor. Und da General Motors, die haben den Wankeltechnik nicht zu ihrer Zufriedenheit gelöst. Und die sind ausgestiegen. Die haben die bezahlt, die Wankel-Lizenz, total ausgestiegen. Alles, was bei uns war, war ein staubiger Manta-Ersatz, zweite Generation. Und dann ein Stand in unser Gebäude. Es war Silber, glaube ich, damals. Und dann haben wir das. Wir mussten, es waren so viele Dinge. Wir haben auch Ausstellungen gemacht. Unsere Designabteilung hat auch eine Ausstellungsfunktion, wo ich verantwortlich war. Und wir, Genf war wichtig, und wir haben kein neues Opel-Modell. Genf war immer wichtig, ein neues Opel-Modell zu präsentieren. Es war keine neue. Was tun wir für Genf? Wir haben dieses alte Modell rausgenommen, neu lackiert. Sogar die Scheiben haben für uns eine Glasfirma kostenlos gemacht, um ihren neuen Prozess zu zeigen. Wir haben es den Namen Genève gegeben, weil wir haben keinen anderen besseren Namen. Und da in Genf gezeigt. Und es war ein wunderschönes Auto. Und schade. Es war einfach, wenn man das anschaut, es war, hätten wir bestimmt ein bisschen als Monte anders, ein bisschen größer gemacht. Aber es war unsere Idee. Es war mehr eine Möglichkeit. Und dann haben wir andere Monte-Projekte gemacht. Ich sehe keine gerade hier stehen. Es war die sind unten im Keller, huh? Zwei andere Monte-Nachfolgermodelle auf dem Weg zum Calibra. Aber das war entworfen bei uns als Monte 2 plus 2 Sitzer, schöne Form. Aber das war kein Bedarf von der Firma. Der Monte Marktsegment war ein bisschen in Rückwärtsgang, bis auf einmal kam der Calibra.
Auch die wieder Chance. Eben ein Weltrekordhalter beim CW-Wert, ne, 0,26,
ja,
wenn ich mich richtig erinnere.
Beim Calibra.
Ja.
Ja, 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 stimmt. Aber der Calibra kam dann wir haben die Mantas nicht gemacht, aber der Calibra war mehr oder weniger der Manta-Nachfolger auf ein vernünftiger, größere Basis gemacht. Und das war ein paar Jahre unser top-sportliches Modell. Wir haben inzwischen ein paar andere Superautos gemacht, von den Commodore. Wir haben den Monza Coupé, so ein wunderschöner, großer Sechszylinder-Coupé. Und ist bestimmt eine hier rumstehen. Aber es war
ich glaube, ich bin an einem vorbeigelaufen. Ja,
ja, wunderschönes Auto.
Ja, also das ist ja auch schon...
Ein richtiger Gran Turismo, es war viel Platz drin.
Damals auf Augenhöhe mit BMW und Mercedes gewesen.
Ja, ja.
Sowohl im Design als auch in der Technik.
Ja.
Und der Calibra wird jetzt auch schon wieder 30 Jahre alt. Mensch, wie die Zeit vergeht. Wir sind jetzt fast bei 2 Stunden.
Aber eine Frage will ich
unbedingt. Wir haben noch ganz viele Fragen.
Aber eine muss sein. Sie in Ihren Erzählungen sind Teamplayer, nehme ich daraus. Sie sagen nie, ich habe das und das gemacht, sondern wir waren immer ein Team. Das heißt, Sie sind eigentlich ein Designer so dieser Generation im Team. Danach, glaube ich, kamen Generationen, wo Designer auf einmal Stars waren, Popstars, wo sie einen Namen hatten. Sie haben mit Chris Bangle zusammengearbeitet. Ja, ja, das ist ja eine ganz charismatische Person.
Ja, ja.
Wie war das denn, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, den auch ein bisschen zu führen
Chris
vielleicht?
Chris Bangle war ist ein Genie von einem Designer. Er kam zu uns direkt aus der Schule in Kalifornien, wo ich habe nicht so viel erzählt. Wir haben so viele Designer aus der ganzen Welt. Opel Design war der Startplatz für so viel Design-Karriere. Die kamen hierher zu uns, weil wir haben das möglich gemacht. Die könnten in Kalifornien hierher kommen und bei Opel arbeiten. Die könnten hier kommen und die haben Leute gefunden, die haben ein bisschen Englisch gesprochen. Der Einstieg in Europa war nicht so schwer bei Opel. Und die haben gute Konditionen bekommen. Chris Bangle kam zu uns und er hat nie ein Auto entworfen. Er war Interior Designer.
Er hat am Kadett E mitgearbeitet, richtig?
Ja, er hat beim so viele Projekte und beim Junior, all unsere Sondermodelle, unser Showcar, er war Spezialist mit tolle Ideen und neue Konzepte. Und er war ein paar Jahre bei uns hier in Rüsselsheim und er hat nur, könnte niemand zeichnen wie er. Er könnte in einer Stunde eine Präsentation machen wie ein Comicstrip. Der mit kleinen Figuren hat für mich mal ein Mr. Blitz entworfen. Kleine Figur, ein Blitz mit Augen und Händen. Und wir haben Spaß gehabt. Und er ist Headhunted oder sowas. Und wie viele? Und er ist von uns zum Fiat gegangen. Und dann hat er eine große, dann ist er später von Fiat zum BMW und hat seine Marke bei BMW gemacht und ist immer noch sehr aktiv.
Also manche Designer sagen ja, er hat ja viel Schelte bekommen für das BMW-Design, das ist ja bekannt. Allerdings haben hinterher auch manche Designer gesagt, er hat vieles möglich gemacht durch sein damals provokantes Design bei BMW. Scharfe Kanten, die gedrehten Flächen und so weiter. Dinge, die es ja vorher nicht gab.
Bestimmt. Er war bei uns, hat er angefangen als Interior Designer. Er war nicht vorprogrammiert auf die alten Regeln. Und diese Ideen, er hat ein Auto gemacht mit aus Stoff, gespannter Stoff, wie ein Kanu oder
genau, das war ja damals bei BMW dann diese Studie Gina.
Gina, ja. Fantastische Idee. Er hat die Idee von Außenform neu einfach überlegt, wie kann man in Außenform von einem Auto eine andere Form bringen. Und er hat neue Wege gefunden und er hat fantastische Arbeit da bei BMW gemacht und auch andere Leute beigebracht in sein Nachfolger und in die Firma gebracht und das sind so viele Leute, die bei Opel angefangen haben, die zu anderen Firmen gegangen sind.
Gerd Hildebrand, der später zu Mini gegangen ist.
Ja, Hildebrand, er ist mit Chris Bangle gegangen. Er hat mit Bangle gut gearbeitet. Er war wie Sidekick zum Bangle, mehr oder weniger. Die zwei haben richtig gut funktioniert zusammen. Und in Frankreich, der zweite Mann war François Vinet bei Renault, war bei Opel. Er kam auf Empfehlung mit GM France zu uns ein paar Jahre, hat beim Manta gearbeitet. Und dann ist er zurück nach Frankreich, wollte in sein Heimatland arbeiten und ist bis zu seiner Pensionierung ganz hoch in Renault gestiegen.
Gibt es noch weitere Beispiele oder einen Designer, der Sie besonders inspiriert hat?
Der Sohn von Chuck Jordan war bei uns und er ist von uns zum Mazda in Kalifornien gegangen und hat da gearbeitet. Der Greg Greason, das war ein Designer bei uns, der ist nach USA und hat gearbeitet. Er hat beim Art Center hat die Art Center Schule in Vevey in der Schweiz angefangen. Herr Möbius
der Gestalter des Porsche 928.
Er war Designer bei uns und er ist mit einer ganzen kleinen Mannschaft nach Stuttgart, um das Zentrum von den Porsche Design gemacht. Und er war ein paar Jahre, Erhard Schnell bei den GT beschäftigt. Ich schaue meine Liste, ich habe ein paar Namen hier. Soderbergh war ein amerikanischer Designer, der zu Porsche ging, auch mit Tony Lapin.
Mhm.
Und er bleibt bis zu seiner Pensionierung. Viele von unseren japanischen Leuten sind zurück nach Japan. Noriko Kawaoka ist zurückgegangen zu Mazda. Ich glaube, er war Chefdesigner bei Mazda. Aota, er war ein Designer. Er hat eine Karriere gemacht bei Toyota als Design Scout, glaube ich. Er ist um die ganze Welt Ideen sammeln gegangen. Das ist ein toller Job.
Aber man hört schon, Opel Design war sehr einflussreich.
Ja, ja, ja. Nicht nur eine Designschmiede, sondern auch eine Designschule. Wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen auf den Akku gucken.
Ja.
Uns gehen bei weitem nicht die Fragen aus, aber so ein bisschen der Saft.
Ja.
Vielleicht noch zum Abschluss meine Frage an Sie.
Eine allerletzte
Frage.
Wenn
man es hört, viele sind bei Opel gewesen, sind weggegangen, sind zu anderen Firmen gegangen, waren da auch sehr einflussreich. Sie sind ja eine richtig treue Seele, weil Sie sind immer bei Opel geblieben, die ganze Zeit bis in die 2000er Jahre hinein.
Mhm.
Ist so jemand wie Sie aber für eine Marke genauso wichtig, der eine Konstante reinbringt, der eine gewisse Linie auch fortführt?
Ich hoffe. Ich denke, ich kann mich erinnern, einer meiner Chefs aus Detroit hat gesagt, dass es gut ist, jemand kontinuierlich da zu haben. Wir brauchen nicht zu kommen, um jemand anders reinzubringen und reinzuprogrammieren. Und das ist es gut, beides zu haben. Es ist kein Regel, kein einzige Richtung zu gehen. Man muss ein Stammmannschaft haben und man kann, es ist wie beim Fußball oder so auch, man muss irgendwie neue Leute reinbringen, manchmal neue. Wir haben nie einen Star gekauft, wir haben niemanden gekauft, aber wir haben viele Stars entwickelt bei uns. Die waren von anderen Leuten hochgebracht. Und
die Stars sind letztlich ja die Autos. Also das ist ja auch das, was uns verbindet.
Ja, das ist richtig. The car is the star. Das ist der Business von Autos.
Das ist aber auch eine schöne Bilanz, finde ich, auf die Sie da zurückschauen können. Also einmal die Autos, die in Ihrer Zeit entstanden sind. Die Designer, über die wir jetzt zum Teil auch sprechen konnten, die bei Opel waren, zu der Zeit, als Sie hier verantwortlich waren für das Design. Und also ich bin auch ganz fasziniert, da waren jetzt Dinge dabei, wir waren in den 30er Jahren in den USA, wir waren in den 50er Jahren.
Wir waren im Bauhaus.
In Chicago, im Bauhaus. Also ich bin wirklich ganz fasziniert, da sind Dinge dabei, die hätte ich vorher auch so nicht erwartet. Ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Jellian. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch beim Zuhören. Und ja, das war wieder eine Folge von Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte.
Ja, und wir wollen natürlich gerne, dass ihr unseren Podcast teilt, lobt uns, schreibt uns natürlich auch, was vielleicht nicht so gut gefallen hat, wen ihr vielleicht noch hören wollt. Die E-Mail-Adresse ist ganz einfach, mkl-podcast@auto-motor-und-sport.de. Also Automotor und Sport.de und vorne MKL Podcast. Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Das war also ein unglaublicher Streifzug durch die Designgeschichte, durch die Opel-Modellgeschichte. Wir danken natürlich auch Opel Classic, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen in diesen heiligen Hallen. Und ja, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank
und tschüss. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe das genossen. Dankeschön.